Wissenschaftsgespräche. Moin und herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und Canina. Mein Name ist Joe Rahn und natürlich ist heute wieder mit dabei meine liebreizende Sabine Tönegroß.
Jawohl, hier ist sie. Einen wunderschönen guten Tag.
Napfgespräche, der Podcast. Beim letzten Mal haben wir uns ja mit dem Thema BARF-Grundlagen beschäftigt. Das heißt, was ist überhaupt BARFen? Was versteht man darunter? Welche Formen gibt es von BARFen und dergleichen? Und heute ist die Erweiterung dran, und zwar, wie man denn alle Nährstoffe, die in den Napf kommen, berechnet. Und dazu hat Sabine eine ganze Menge zu erzählen, denke ich jedenfalls, denn das hat sie ja bei ihren BARF-Kursen am laufenden Meter gemacht, tut sie auch heute noch. Und deswegen, Sabine, meine Frage an dich ist, was muss ich denn in der Mengenberechnung beim BARFen beachten und woran orientiere ich mich denn am besten?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Viele übersehen das, dass es da tatsächlich, ja, ich will mal sagen, Grenzen gibt nach oben und nach unten. Wir müssen uns orientieren an den Mengen. Es ist ganz wichtig, also an den Mindestmengen, damit wir tatsächlich alle Nährstoffe in den Napf kriegen für unsere Hunde. Das ist de facto das, worum es geht beim BARFen.
Und woher weiß ich das, welches Beutetier welche Mengen hat?
Ach so, ja, das ist eine gute Sache, sich ans Beutetier anzulehnen. Im Grunde ist das wie bei uns, ne? Wir teilen das auf, wie wir sind. Wir sind quasi auch Beutetiere. Wir bestehen zu 60-85% aus Wasser, aus Proteinen, 18-22% natürlich auch aus Fett. Das kommt ganz drauf an, wer von uns gerade spricht.
Hallo.
Dann haben wir natürlich noch Knochen, die im Beutetier sind, ne? Da sagt man so 5-10%. Es gibt natürlich auch rohe fleischige Knochen da drin, das ist dann ein bisschen mehr. Organe, ne, mit einem Anteil von ungefähr 15%. Haut mit Fell hat so circa 6-10%. Dann haben wir immer Magen, Darm und Inhalt, ne, das ist, da variiert dann auch so zwischen 5-15%. 4% Blut und Fleisch und Fett macht insgesamt ungefähr 48% aus.
Woher weißt du das so genau? Hast du mal so ein Tier aufgeschnitten?
Nee. Selbst ein Fisch nicht, da habe ich mich geweigert, das konnte ich noch nie. Die hatten bei mir nämlich immer Namen und dann geht das nicht.
Aber du hast eine Kröte aufgeblasen und zum Platzen gebracht.
Nein, habe ich auch nicht.
Auch nicht.
Gemacht. Ich war kein schlimmes Kind, zumindest nicht in dieser Hinsicht.
Ja, aber woher weiß man denn, wie viel tatsächlich so ein Beutetier, das, was du gerade so erzählt hast, woher kommt das? Wer sagt das, dass das so ist?
Das ist nun mal evolutionsmäßig so geregelt.
Ja, und natürlich die FEDIAF und der NRC, das ist ja der Standard, was die Tiernahrung angeht, die geben uns das natürlich vor. Also das heißt, auch da ist die Orientierung am Beutetier völlig klar. Aber das sind so Sachen, die ziehen wir uns nicht einfach so aus den Fingern und sagen, das ist so, sondern da gibt es eine ganz klare Klassifizierung. Und daher rührt der ganze Krempel.
Klar, denn daraus setzt sich letztlich die Mahlzeit zusammen. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamine. Wir brauchen Fett, ne? Das sind Energielieferanten und natürlich auch Speichermedien. Ne? Wir brauchen natürlich auch Fettsäuren, ne, für den Stoffwechsel. Ne, dann ist es so, dass das Skelett halt Calcium, Phosphor und andere Mineralstoffe darstellt, die dringend gebraucht werden. Was hat Blut, Eisen, Natrium, Mineralstoffe? Ne? Magen-Darm-Inhalt hat vor allen Dingen ganz viel Ballaststoff und vor allen Dingen aber auch Enzyme, ne, die ja für den gesamten Stoffwechsel zuständig sind. Und die Innereien, wo die meisten Leute immer schreien, die will ich nicht füttern, die haben unfassbar viel Vitamine, Mineralstoffe und Proteine auch noch. Also alles ist tatsächlich wichtig, wenn wir natürlich BARFen wollen.
Wie kann ich denn in dem Moment am besten da rangehen und die BARF-Mahlzeit richtig aufteilen?
Wir können das tatsächlich machen, indem wir sagen, wir haben ja ein Gewicht vom Hund. Ne? Ich gehe jetzt mal vom normalgewichtigen Hund aus. Ne, wenn es ein bisschen mehr ist, muss man halt gucken, dass man diese Adipositas-Geschichte damit reinkriegt. Ne? Man sagt immer, ein Hund bis 10 Kilo braucht im Minimum ne, als Multiplikator 3%. Also 3% seines Körpergewichtes macht dann die gesamte Tagesmahlzeit aus. Man sagt, so mittelgewichtige Hunde, so bis 10 Kilo, brauchen im Minimum 2,5%. Und ein Hund, der mehr wiegt, ne, diese großrahmigen Hunde brauchen mindestens 2% ihres, ich sag mal immer, Zielgewichtes als Gesamtfuttermenge pro Tag. Und das kann man recht einfach ausrechnen. Ne, wichtig ist, dass wir gucken, wie wir das in der Praxis oder wie das in der Praxis umsetzbar ist.
Wie ist denn der Rechenweg? Viele können das ja gar nicht, ne? Viele haben ja den Dreisatz nicht mehr drauf.
Nee, das ist auch ganz schwierig, ne, weil wir da genauso wie beim Schreiben, also es gibt Legastheniker, es gibt auch Leute, die eine Dyskalkulie haben, das heißt, die können wirklich nicht rechnen und deswegen machen wir das heute hier wirklich mal ganz einfach. Ich mache das immer an meinem Hund fest, der heißt Knolle, wiegt 10 Kilo, ja, also wir haben vorhin gesagt, es wird mit Faktor 3 quasi multipliziert, ja, 10 mal 3, ne, durch 100, ne, das sind 300 Gramm. Der Mathematiker macht das natürlich anders, der sagt 10 mal 0,03, also ich multipliziere 10 mit 3%.
Wir reden ja über den adulten Hund, ja, das heißt also, wir gehen wirklich den adulten Hund, das heißt, der ist aus dem Junghundealter raus und ist dann so irgendwas, was ich so ab, sagen wir mal, 15 Monate aufwärts unterwegs. Das ist ja die Menge dann hinter, mit der Berechnungsgrundlage, die du gerade gesagt hast, ist das die Menge, die der am Tag braucht, Pi mal Daumen.
Absolut.
Und dann aber auch mit Blick auf Hüfte.
Mit Blick auf Hüfte immer. Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Das sind die Mindestmengen. Ja, wenn ich langfristig bei einem ausgewachsenen Tier unter die Mindestmenge gehe, zum Beispiel bei Kastraten, aber da kommen wir nachher natürlich auch noch drauf zu sprechen, ne, das ist ja so, dann brauche ich weniger. Ne, das muss man einfach individuell dann berechnen oder bei Sporthunden, ne, die sich ganz viel bewegen, oder bei Junghunden, die ja auch toben wie bekloppt. Ne, da kann man dann auch mal leicht mit der Menge nach oben gehen oder, wie wir das im letzten Podcast auch gesagt haben, ein bisschen mit Fett unterstützen.
Genau. Und ansonsten gibt es da noch eine zusätzliche Berechnungsmethode. Darf ich die schon benennen?
Natürlich, bitte gerne.
Obwohl, die wollte ich ja nicht teilen, ne? Die wollte ich ja für mich behalten.
Aber hast du gesagt beim letzten Mal, ich habe es mir gemerkt.
Ja, genau, ich habe es aufgeschrieben. Also, es gibt noch eine Berechnungsgrundlage und zwar ist das die für einen Diätetiker. Ich bin ja Diätetiker und da nehme ich dann, wenn der Diätetiker hat meistens so die Hunde, die Krankheiten haben. Also wirklich so, die kommen aus einer OP raus und die haben eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die haben wirklich eine Leber kaputt und auf jeden Fall Organschädigung. So, machen wir es kurz. Dann habe ich eine Grundlagenberechnung, die geht folgendermaßen. Kilogramm Körpergewicht mal 30, diese 30 ist eine Konstante, plus 70 ist auch eine Konstante, ist gleich der Kilokalorienbedarf im Grundumsatz.
Würde bedeuten, dann schläft er aber noch, ne? Wenn der Grundumsatz genau genannt wird.
Das heißt, ja, ich habe zum Beispiel dann ein krankes Tier, das darf sich nicht bewegen und das muss nur liegen. Und ich will aber trotzdem die komplette Versorgung des Organismus sicherstellen. Ja, das Herz muss funktionieren, der Blutkreislauf muss funktionieren, die Sauerstoffaufnahme, Entnahme muss funktionieren, der Darm muss funktionieren und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, Organfunktionen, die weiterhin aufrechterhalten sein müssen. Aber es findet ja keine Aktivität statt. Also ist das der Grundumsatz. Wenn ich das mal berechne, an Beispiel dessen, was jetzt Knolle dementsprechend dann dabei rauskommen würde, sind das diese 10 Kilo mal 30 plus 70. Dann haben wir einen Kilokalorienbedarf von 370 Kilokalorien als Grundumsatz.
Ja, es gibt ja auch immer mehr Tierärzte, die das tatsächlich dann auch sagen. Der braucht so und so viel, nicht?
Genau.
Auf ganz vielen Futtersorten, die wir einkaufen, steht es inzwischen tatsächlich auch drauf. Ja, das kann man dann also bitte einfach mal gucken beim nächsten Mal im Zoofachhandel. Bei den Buff-and-Bun-Geschichten von Batman stehen zum Beispiel die Kilokalorien auch mit drauf.
Also das ist ganz wichtig, dass man sich das berechnet. Dann kann man sagen, okay, wenn ich jetzt einen Grundumsatz habe von 370 Kilokalorien und was weiß ich, ich habe ein Futter, was jetzt meinetwegen 140 Kilokalorien pro 100 Gramm hat, ja, dann ist das ganz einfach. Dann teile ich die 370 Kilokalorien durch die 140 Kalorien des Kilokalorien des 100 Gramm des Futters und habe zum Beispiel hier ein Ergebnis von 2,64. Das heißt, ich darf im Grunde genommen 2,64 Portionen davon geben. also 2,5 Portionen, dann habe ich die 370 Kilokalorien erreicht. Das ist der Grundumsatz. Habe ich jetzt einen Hund aber, der auch aktiv ist, dann gibt es einen Aktivitätslevel. Und dieser Aktivitätslevel ist zum Beispiel 1,2 bis 1,3 bei einem ganz normal adulten Hund. Wenn ich jetzt einen Junghund habe, der viel durch die Gegend tobt und lange Spaziergänge macht, meinetwegen, was weiß ich, der läuft am Tag seine 10, 15 Kilometer, dann habe ich einen höheren Aktivitätslevel, dann gehe ich auf einen Faktor 1,4 oder 1,5. Habe ich einen Sporthund, der regelmäßig unter der Woche Sport macht, dann kann ich auch mal schon einen Faktor von 1,6 haben.
Was kriegen deine Huskies?
Das ist der normale Grundumsatz, 1,3 bis 1,4. Das würde bedeuten, ich mache mal so ein Rechenbeispiel, angenommen ich habe einen 28 Kilo schweren Husky, dann mache ich das mal 30 plus 70, dann habe ich ein Ergebnis von 910 Kilokalorien.
Wow.
Jetzt habe ich dann ein Aktivitätslevel, meinetwegen von 1,4. Das heißt, ich gehe mit dem am Tag spazieren, an der Leine, der darf auch ein bisschen rumtoben. Ja, da habe ich so ein Aktivitätslevel von 1,4. Dann habe ich im Grundergebnis 1300 Kilokalorien, die der am Tag haben darf. Spanne ich den jetzt aber richtig an und der muss am Tag, was weiß ich, seine 20, 30, 40 Kilometer fahren, dann habe ich ein Aktivitätslevel, der liegt mir locker bei 2 oder 3. Ja, dann haben wir schon ein ganz anderes Ergebnis. Dann habe ich meine Grundkalorien von 910 Kilokalorien mal den Faktor 3 als Beispiel und schon bin ich bei 2700 Kilokalorien am Tag.
Das ist ganz schön heftig, jawohl.
So, das heißt, das ist auch noch eine zusätzliche Berechnungsgrundlage, wo ich ein bisschen detaillierter herangehen kann. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ich kann mit den 2%, mit den 3% oder 4% arbeiten und kann dementsprechend das über die Prozentrechnung relativ simpel umsetzen. Und der andere Faktor ist dann halt die diätetische Grundformel. Und auf diese Art und Weise kann ich dann schon ein bisschen genauer rechnen.
Alles klar, das kann man ja dann relativ einfach nachvollziehen und sich das mal aufschreiben während des Podcast-Hörens. Ne, das ist absolut möglich.
Definitiv, eben einmal kurz aufschreiben, genau.
Ganz genau. Ja, dann haben wir eine Gesamtfuttermenge ausgerechnet, die dann natürlich aufgeteilt werden muss,
genau,
in einen tierischen Bestandteil und einen pflanzlichen. Warum ist das denn so wichtig, Joe, hier zu differenzieren zwischen tierischem und pflanzlichem? Was ist denn die Bedeutung der richtigen Aufteilung dieser beiden Bestandteile?
Naja, die tierische und pflanzliche Bedeutung ist ja auf der einen Seite, wir haben den Muskel oder sagen wir den Fleischanteil und wir haben den pflanzlichen Anteil. So, und da gibt es so die Standardaufteilung ist 80-20. 80% Fleischanteil, 20% pflanzlich.
Mhm.
Bei den 80% muss man darauf achten, habe ich 80% Fleischanteil. Jetzt muss ich wieder sagen, 80% Fleischanteil sind jetzt 100% Fleisch. Und von den 100% Fleisch dürfen nur 15% Innereien sein. Der Rest sollte Muskelfleisch sein. Und da muss ich dann halt gucken, welches Muskelfleisch ich nehme und vor allen Dingen, ob ich eventuell auch zwei Sorten Muskelfleisch verwende, als Beispiel. Und der Rest sind dann halt pflanzliche Anteile.
Mhm. Ja, darf ich da einmal ganz kurz zwischengehen? Wir haben ja vorhin dieses Beispiel genutzt mit den 300 Gramm Gesamtfuttermenge. Lass uns doch hier an dieser Stelle, weil wir ja auch so angefangen haben, einmal ganz kurz diesen simplen Rechenweg nochmal mit anmerken. Wie kriegst du denn hin? Ja, also ich spreche immer aus Sicht der Mathe-Deppen, weil ich einer bin. Ich habe definitiv eine Dyskalkulie und deswegen brauche ich das dann auch immer noch mal so vor Augen. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal versuchen, euch vor Augen zu führen. Nämlich, dass diese 300 Gramm einfach mal 0,8 multipliziert werden und dann bin ich bei 240 Gramm tierischem Anteil. Ne, und der Rest ist dann das Pflanzliche.
Genau, wenn ich die 240 dann nehme als 100% Fleisch,
mhm,
und sage, okay, das dann nochmal mal 0,75, dann bin ich bei 180 Gramm, was ich an reinem Muskelfleisch nehme. Und der Rest, das sind dann 60 Gramm, können tierische Innereien sein.
Genau, dann haben wir ja natürlich auch Menschen, die sagen sehr klar, ich packe in den tierischen Anteil nicht nur Innereien, sondern ich mache das komplett natürlich. Ich arbeite nicht mit Knochenmehl, sondern mein Hund liebt rohe, fleischige Knochen. Ja, Knolle auch. Zumindest als er noch jünger war, hat sich super gern über Hähnchenhälse und Putenhälse hergemacht. Ja,
ja,
und die haben dann auch einen 15-prozentigen Anteil von den 240 Gramm.
Genau.
Ne? Und wenn dann noch jemand kommt,
muss ich eben eingrätschen, sofort so eine Alarmglocke, die bei mir losgeht, ne? Wenn ich an Putenhälse denke und Hähnchenhälse, immer vorsichtig sein, weil bei den Tierschnitzereien, das heißt bei den Schlachtereien, wenn die Hähnchenhälse abgeschnitten werden, wenn ihr das mal seht, wie sowas funktioniert, ne, die werden ja in so einer Kette da transportiert, da hängen die hier mit dem Kopf drin und da geht dann einfach so ein Messer, so ein rotierendes da durch und dann werden die abgeschnitten. Da können nicht immer wirklich zu 100% die Schilddrüsen mit rausgelöst werden. Ja, und in dem Moment haben wir das Problem, dass wir zum Beispiel auch Schilddrüsenhormone füttern, was zu Problemen führen kann. Immer ein bisschen zu beachten, dass wenn jemand gerne so mit Hälsen arbeitet, er ein bisschen darauf achten muss, dass es nicht zu viel ist.
Gut, Joe. Danke für den Hinweis. Das ist ja ganz wichtig. Es gibt ja noch viele andere Arten von Knochen, wie zum Beispiel Brustbein. Ich sage immer, das ist Hundekaugummi. Da kann man auch gut mit arbeiten oder da können wir auch gut mit arbeiten. Die sind auch noch relativ weich, ne, sodass die Zahnhälse nicht abbrechen. Kaugummi, das meine ich damit. Hundekaugummi, genau. Und das ist dann zum Beispiel Brustbein, ne? Rinderbrustbein, Pferdebrustbein. Also es gibt inzwischen von Petman tatsächlich von 3 verschiedenen Tieren Brustbein in den Truhen zu finden. Was ich immer sehr schön finde.
Hast du schon mal gesehen, dass so ein Hund dann auch so Blubberblasen macht mit dem Kaugummi?
Nee, das kam noch nicht zum Äußersten. Mm.
Also wer von den Zuhörern das bringen kann, der schickt uns bitte ein Bild.
Ja, wir haben von den Innereien gesprochen. Blättermagen und Pansen wollen wir uns nochmal begucken. Denn viele lieben den, also viele Hunde lieben den, die Besitzer eher nicht. Ne? Wobei man die Hunde tatsächlich darauf trainieren kann, das im Flur auf einer Decke zu fressen oder auf einem Handtuch, was man danach wäscht. Viele packen das nicht mehr in die tägliche Mahlzeit, sondern sagen, ich fütter 7 Tage lang barf und den 8. Tag gibt's einen reinen Pansentag. Da wird die Gesamtfuttermenge als Pansen gefüttert. Ne, und das natürlich am liebsten am Stück im Garten. Das ist ja auch eine Variante.
Wenn man einen Garten hat.
Wenn man oder auf dem Balkon oder.
Wenn man einen Balkon hat.
Im Flur.
Wenn man
auf dem Handtuch. Funktioniert auch in einer Einzimmerwohnung. Ne? Hunde können tatsächlich dahingehend trainiert werden. Und da ist ein so tolles Leckerli, ist by the way auch die beste Hundezahnbürste. Ne, bei Pansen ja tatsächlich überwiegend aus Bindegewebe besteht, haben die da ganz viel Spaß dran.
Ja, das ist richtig. Man kann also tatsächlich mit Pansen kann man, sag ich mal, das unterstützen, die Zahnsäuberung. Aber den Zahn sauber bekommen durch zum Beispiel eine Zahnbürste, wie sie ja ganz einfach so verkauft wird, so Knochenzahnbürsten, ne, Kauartikel, Dentalknochen und dergleichen. Das ist nettes Internetmarketing, sondern das ist nettes Futtermarketing, weil der Zahnbelag ist so brutal hart und dass durch das Kauen, auch das durch das ständige Kauen, der Zahnbelag nicht wirklich runtergekaut wird. Und wenn ich jetzt Trockenfutter füttere, was ja auch viel gesagt wird, dass dadurch dann dementsprechend der Zahnbelag runtergekaut wird, das ist auch nicht richtig, weil die müssten ja alle Hunde, die permanent nur Trockenfutter kauen, müssten ja dann oder dürften gar keinen Zahnbelag mehr haben. Und das ist ja nicht so. Der Zahnbelag kommt ganz woanders her. Der kommt durch eine Übersäuerung des Magens. Das heißt, ich habe dort einen Reflux, das heißt, die Magensäure steigt hoch. Ja, der Magen funktioniert nicht richtig. Und diese Magensäure geht durch die Speiseröhre nach oben und zerstört den Zahnschmelz. Und wenn der Zahnschmelz dann sich löst, dann entstehen an den Stellen Bakterien. Und das sind die Bakterien, die dann so knallhart werden und die auch diesen Mundgeruch erzeugen beim Hund. Und das kann so weit führen, dass hinten auch die Scheren zum Beispiel beim Zusammenbeißen nicht mehr richtig funktionieren. Also das kann auch Schmerzen erzeugen. Und das ist etwas, das kann losgelöst werden durch auf der einen Seite natürlich eine vernünftige Ernährung, dass wir keinen übersäuerten Magen mehr haben. Und wir können dementsprechend auch noch gute Produkte von Canina dazugeben. Das unterstützt du doch genauso, oder Sabine?
Absolut. Also die Magenbalance, da ist viel Slippery Elm drin und Karotte und Zeolit und solche Geschichten. Das reduziert tatsächlich die Säure. so wie du es auch gerade gesagt hast. Also es ist sehr zahnfreundlich, nicht nur magenfreundlich, sondern auch zahnfreundlich. Und dann kann ich das Ganze natürlich noch unterstützen mit dem Mikrosilber für die Zähne von Canina. Das hilft auch super, das sprühe ich drauf und das ist überhaupt kein Akt. Ne? Also das merken die gar nicht und das schmeckt auch nicht blöd. Das ist ja oft so das Ding.
Genau, und wenn man das dann kombiniert, auf der einen Seite eine vernünftige Ernährung, sodass der Säurebereich im Magen vernünftig bleibt. Das können wir auch zum Beispiel durch Padman mit der Fütterung von den Beutestücken oder vom Baffin One dementsprechend unterstützen. Dann verschwinden auch so nach und nach der Zahnbelag, der Atem wird wieder besser und es kommen die weißen Zähne wieder.
Wow.
Das ist auch uninteressant, welches Alter das ist. Es dauert natürlich länger, wenn der Zahnbelag stärker ist. Ja, und wenn der Zahnbelag aber relativ schwach ist, dann ist das so, dass auch viele unserer Patientenbesitzer dann irgendwann gesagt haben, wenn sie mal wieder vorstellig wurden, gucken Sie mal hier, der Zahnbelag ist komplett weg, hat sich aufgelöst.
Ja, und das ist ein Riesenvorteil beim Barfen, ne? Also wenn man es richtig macht. Gerade Zahnbelag ist eine Hauptursache von ganz vielen Krankheiten, zum Beispiel auch Herzkrankheiten. Ne? Also da sind ja Millionen von Bakterien drin, das ist nicht witzig. So, jetzt hören wir aber mal.
Wenn sich das in den Zahntaschen absetzt.
Mit dem Negativ, ja, ist ganz schlimm. Es ist ganz, ganz furchtbar. Man riecht es auch. Aber gut, deswegen ist Barf einfach cool. Lass uns.
Es gibt ja so eine Diskussion immer wieder über die Verwendung von Supplementen von Canina und in der Barf-Ernährung. Wieso ist das überhaupt eine Diskussion?
Weil es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte das alles nicht ausrechnen. Ich möchte das tatsächlich auch nicht vorrätig haben. Ich habe keine große Truhe. Ich bin nicht der Mensch, der gerne Innereien und Leber anfasst. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Diese Menschen rechnen sich einfach, wie wir das vorhin vorgemacht haben, die Gesamtfuttermenge aus, gucken, dass sie die 80% Tierisches ausrechnen. Wir nehmen mal wieder die 300 Gramm von Knolle. Ja, da ist der tierische Anteil ja 240 Gramm und der pflanzliche dann 60 Gramm. Das heißt, bis dahin kann man ja rechnen, das ist auch einfach. Und dann hole ich mir tatsächlich das Barfers Best von Canina. Das gibt's auch für jede Generation. Ich finde das für Senioren genial, weil da noch OPC mit drin ist und ganz viel Vitamin K. Das ist echt super. Das packe ich drüber, steht genau drauf, wie viel und warum. Ja, und dann packe ich da noch einen Dorschleber dran zu und ein anderes gutes Öl und bin fertig. Ne? Das ist so die eine Variante des, ich sag mal, Schnellbarfens. Und die anderen nutzen halt die, die wir gerade erklärt haben. Ne? Wobei ich nochmal darauf hinweise, das haben wir in der ersten Folge auch schon gesagt, dass der Fettanteil im Minimum 15% haben sollte. Also der Fettanteil im Fleisch oder im Fisch. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du
definitiv
magst, kannst du ja auch nochmal die Bedeutung von Seealge und den Ölen bitte kurz erklären. Ja, Seealge kann man ja, also Seealge wird beim Barfen nach der Futtermenge berechnet. Na, wie viel kann man denn da so nehmen? Also beziehungsweise, warum brauchen wir diese Dinge überhaupt?
Seealgenmehl? Meinst du, oder welches meinst du jetzt?
Seealgenmehl meine ich, was wir ja zum Barfen verwenden sollten.
Ja, das Schöne daran ist ja, bei dem Seealgenmehl ist ja, es handelt unheimlich viele Nährstoffe und Mineralien.
Superfood, ja. Yes.
Genau, und die Seealge selber ist auch noch etwas, die auch entgiftend wirkt. Kommt auch noch mit dazu.
Okay.
Das wusstest du nicht, oder?
Doch.
Okay.
Ich weiß aber auch, dass viele Leute immer sagen, Mann, wie soll ich das berechnen? Ne? Klar, es gibt Jodrechner, die sind toll. Ne? Oder man sagt so über den Daumen 0,15% der Futtermenge. Das kann man so pauschal sagen. Ne? Wobei ich bei Seealge ein Freund bin, das tatsächlich genau berechnen zu lassen. Welche Rolle spielen denn die Öle? Erzähl mal ganz kurz. Das ist ja auch wichtig. Wir geben ja immer noch Öle dazu.
Genau, die Öle sind sehr wichtig auch für den Transport zum Beispiel der Ernährung, ja, des Nährstoffes. Auf der einen Seite sind das Fettsäuremuster in dem Öl ist sehr wichtig, Omega-3, Omega-6, Omega-9 Fettsäuren, wobei das ausgeglichen sein sollte. Die Öle selber dienen wirklich auch dazu, dass die Nährstoffe, wasserlösliche Vitamine und es gibt fettlösliche Vitamine, dass die besser transportiert werden. Und der ganze Organismus ist auch auf Öl angewiesen. Das heißt nicht nur auf tierische Transferfette, sondern halt auch auf Öl in der Nahrung. Warum? Öl gibt es ja beim Fleisch, beim Beutetier eigentlich nicht. Das sind ja andere Fette. Mhm. Aber der Hund, wenn er kann, würde ja auch Fisch fressen.
Lecker.
Und auf diese Art und Weise, nicht das Fischbrötchen mit Zwiebeln, oh, herrlich. Nein, sondern er würde Fisch auch essen. Deswegen ist es auch gut, immer einmal die Woche einen Fischtag einzulegen. Und generell bei den Ölen darauf zu achten, dass wir hochwertige Öle haben. Wenn es ein Fischöl ist, dass er nicht aus einer Zuchtfarm kommt, weil dort nämlich auch Medikamente eingesetzt werden, dass Krankheiten unter den Fischen, wenn die so eng aufeinander liegen, leben, dass die natürlich nicht entstehen, sondern man sollte gucken, dass man einen Wildlachsfisch bekommt oder Öl, meine ich. Und genauso auch zum Beispiel auch ein Leinöl in der Ernährung verwenden und das sogar überwiegend auf diese Öle, weil die meisten Hunde bekommen ja ein Fleisch zu fressen. Damit haben wir automatisch einen höheren Omega-6-Anteil in der Ernährung. Und dann darauf zu achten, dass wir mit Omega-3-Fettsäuren arbeiten. Und da sollten wir einfach darauf achten, dass wir das nicht mehr so als 5 Milliliter am Tag pro Ernährungstag verwenden. Es darf auch mehr sein, kommt immer darauf an, wie groß der Hund ist, aber das ist so Pi mal Daumen.
Gut, wir können ja hier auch nur Pi mal Daumen, denn wir kennen die individuellen Bedürfnisse unserer Zuhörer natürlich nicht ganz genau. Ne?
Genau, aber dafür sind wir ja auch da, denn man kann sich auch an uns wenden und kann sagen, okay, ich möchte gerne eine Ernährungsberatung haben, entweder von dir, Sabine, oder von mir und dementsprechend dann ein bisschen tiefer reingehen und dann bekommen sie natürlich alles, was sie haben wollen, unsere Zuhörer an Ernährungsberatung.
Genau, und jetzt frage ich dir noch Löcher in den Bauch zum pflanzlichen Anteil. Warum ist der denn wichtig?
Der pflanzliche Anteil ist wichtig für die Magen-Darm-Aktivität.
Ah, also ja, quasi als Faser für den Darm.
Genau. Die Rohfaser, das ist ja wirklich so Faseranteil, das wird vom Darm nicht richtig verarbeitet, auch wenn es aufgespalten ist. Das heißt, eine Möhre, eine rohe Möhre, die gerne so gefressen wird, weiß jeder, die kommt hinten genauso wieder raus, wie sie reingegangen ist.
Nee, weiß leider nicht jeder. Das denken die Leute immer. Ne? Also wichtig ist, wenn wir rohes Gemüse verwenden, es wirklich die Zellwände aufzuschlagen. Sonst funzt es nicht.
Genau, das funktioniert tatsächlich nicht. Die Zellwände des Gemüses müssen geöffnet werden, entweder durch Dünsten oder durch Kochen. Mhm. Ansonsten kann der Darm das nicht verarbeiten.
Genau.
Auch im verarbeitenden Zustand, wenn es dann gedünstet oder gekocht wurde, ist es trotzdem ein faserhaltiges Produkt und diese Fasern reinigen die Darmzotten und helfen bei der Darmmortalität. Das heißt also, dass der Speisebrei durch die verschiedenen Darmwindungen und Schlingen durchgeht und auch dann tatsächlich im Dickdarm landet, dort dann entwässert wird und auch nochmal die zusätzlichen Nährstoffe alles rausgezogen wird im Dickdarm, was denn der Dickdarm alles noch rausholen kann, bevor es dann Richtung Mastdarm und dann ab nach draußen geht. Und dafür sind die wichtig. Und deswegen ist das wichtig, diese Anteile in der Ernährung immer drin zu haben. Wir reden jetzt nicht von den Kohlenhydraten, zum Beispiel Kartoffel, Reis oder was auch immer, sondern wirklich von Brokkoli, von Spinat, von Karotte, von Fenchel, von allem, was auf irgendeine Art und Weise dort jetzt so pflanzlich unterwegs ist.
Und das ist genau wichtig, gerade auch für den Anfänger zu unterscheiden. Wir haben stärkehaltige Kohlenhydrate, diese stehen dann tatsächlich auch für Energie. Und wir haben tatsächlich einen pflanzlichen Anteil, der als Faser auch für die Darmbakterien, also als Präbiotika quasi genutzt wird. Ne? Ansonsten macht es für unsere Tiere immer viel mehr Sinn, also für unsere Fleischfresser, über die wir gerade sprechen, für die Energie tierische Fette zu verwenden. 1 Gramm Fett hat doppelt so viel Energie wie 1 Gramm Kohlenhydrat. Das haben wir ja auch im ersten Teil schon mal sehr deutlich gesagt. Nur das ist was sehr häufig einfach nicht bedacht wird. Und deswegen kommt es hier nochmal in der Wiederholung. Joe, nun sagen viele Leute ja...
Warte, du sagst ja gerade die Energie. Das bedeutet wirklich, eine Kilokalorie sind, ein Gramm Eiweiß sind 4 Gramm oder 3,5 Gramm an Kilokalorien.
Okay.
Und 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien.
Für deine Herr-Huskies kannst du nur sowas benutzen. Die würden ja sonst platzen und gar nicht mehr laufen können.
Ja, die bekommen das auch. Ne? Also auch nicht nur jetzt meine Huskies, sondern generell Sporthunde, die viel aktiv sind, die viel laufen müssen oder sowas. Da sind dann so Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reis und so weiter. Die sind nicht wichtig. Sondern die bekommen eine Fischsuppe, eine richtig schöne, fette Fischsuppe, wo richtig echt Fett so oben drauf schwimmt. Das bekommen die, bevor wir starten, so 2 Stunden vorher und auch danach, weil das ist wirklich ein Energieträger, der zack sofort zur Verfügung steht und den Organismus nicht so stark belastet.
Und eine Hilfestellung ist auch noch zu wissen, dass es tatsächlich von Petman Fettwürfel in den Truhen gibt, ne? Pferd, Lamm, Rind. Und die, also Canina macht es sogar so, dass sie Rinderfett, das ist sprühgetrocknet, in Dosen anbieten. Das kann man tatsächlich ja auch für jede Fütterungsempfehlung nutzen. Oder auch einfach für den Tag, wo man sagt, Mann, heute gehen wir zum Hundeplatz und der macht jetzt ganz viel, der Hund. Ne, dann kann man einfach den Fettanteil geben und dann steht auch die Energie sofort zur Verfügung. Das ist eine feine Geschichte, mit der man dann auch operieren kann, gerade wenn man sich vor Fett ekelt. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die sagen, will ich gar nicht anfassen.
Das stimmt, definitiv. Da gibt es wirklich viele. Es gibt ja auch diejenigen, die halt sich vegan oder vegetarisch ernähren und ihren Hund aber trotzdem gerne natürlich auch trotzdem Fleisch ernähren wollen und alles, was der Hund braucht. Aber da ist das wirklich ein Problem. Und die mögen das halt nicht anfassen. Die mögen das auch nicht riechen. Dazu muss ich sagen, dass die Produkte von Petman nicht riechen.
Das stimmt.
Also wenn man so eine Tüte aufmacht und da rein riecht, selbst wenn es aufgetaut ist, das wird nicht irgendwie unangenehm riechen. Das gibt's nicht.
Gut, Joe, was können denn Tiere an pflanzlichen Geschichten nicht fressen? Ich finde immer, die Liste ist kürzer als der Dinge, die sie fressen dürfen. Aber es gibt ja tatsächlich so ein paar Sachen, die dürfen Hunde gar nicht haben. Was ist das denn?
Naja, gut, es sind auf jeden Fall so Knolleprodukte, ne? So wie dein Hund. Also eine Knolle dürfen die nicht essen. Da wärst du auch gegen.
Die Kartoffeln meinst du?
Nee, ich meine die Zwiebel.
Ach so.
Bei Zwiebeln. Und Lauchgewächse, ja, Knoblauch. Ja. Wobei Knoblauch ist sehr gut, aber es darf halt einen bestimmten Anteil im Körper nicht übersteigen. Ne? Das ist halt so, jetzt wenn jemand sagt, so, oh, es darf überhaupt gar kein Lauch in der Ernährung sein.
Das ist Quatsch.
Das ist Quatsch. Ne? Es kommt immer wieder, die Menge ist das Gift. Und von daher, es ist die Frage immer, okay, nee, andersrum, Frage nicht, sondern man muss einfach wissen, wie viel ist es an Anteil. Ja, und wenn ich dementsprechend nicht mehr als 5 Gramm am Tag davon verfüttere, sagen wir 3 bis 5 Gramm, ist das nicht gefährlich.
Okay.
Was hast du noch für Pflanzen, die nicht gefressen werden sollen?
Ich habe es ja schon gesagt, rohe Kartoffeln, ne? Also ja, Nachtschattengewächse,
ja. Genau,
Auberginen genau. Zum Beispiel. Dann haben wir tatsächlich 2 Geschichten, die sehr spannend sind, weil es auch Modeerscheinungen sind, wie zum Beispiel die Avocado für uns Menschen. Ne? Die essen ja, also viele Vegetarier holen die sich ja auch wegen der guten Fette für uns, aber für den Hund sind die nicht brauchbar, genauso wie die Fette in den Macadamia-Nüssen. Jede andere Nuss geht. Ne? Klar, nicht geröstet unbedingt, aber Walnüsse haben nicht umsonst die Form einer halben Hirnhälfte. Das ist auch für die Hunde eine ganz tolle Geschichte. Die kann man super nutzen. Und dann dürfen sie Rosinen und Trauben nicht haben.
Ja, auf gar keinen Fall.
Ne, das ist, ja, ne, und dann haben wir ja Zwiebeln, Knoblauch in großen Mengen, haben wir gesagt. Je schwärzer der Kakao, je mehr Theobromin, das ist super giftig, also Schokolade weg, ne, je schwärzer, je döver. Das ist wirklich übel, wenn die so eine große Tafel Männerschokolade erwischen, 2 Stunden Zeit, dann ab zum Tierarzt, Spuckspritze. Und was ganz schlimm ist, ist Xylit. Das ist ja ein für Diabetiker ein Segen, ein erfundener Zucker aus dem Alkohol ist das, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber daran können die Tiere relativ zügig schon bei ganz kleinen Mengen wirklich ganz furchtbar schnell eingehen. Das ist richtig blöd. Die kippen aus dem Stoffwechsel komplett.
Genau. Okay, du, wir sind am Ende unserer Sendung heute.
Jetzt schon?
Jetzt schon. Und was würdest du zusammenfassend sagen, was zur richtigen BAF-Berechnung und Umsetzung kurz zusammengefasst wichtig ist?
Die Mengen zu wissen, sich vielleicht den Podcast nochmal von vorne anzuhören und einfach die wichtigen Sachen rauszuschreiben, die tatsächlich wichtig sind. Dringend darauf achten, dass der Fettanteil schön nach oben gezogen ist. Ne? Also wir hauen uns immer so auf unser Bäuchlein und sagen, nee, nicht so fett, hier ist es wirklich wichtig, so mit 15% auf jeden Fall im Fleisch- oder Fischanteil zu arbeiten. Dann habe ich noch die Idee oder Geschichte, das ist etwas, was sehr häufig in meiner Ernährungsberatung passiert, dass die Leute einfach sagen, ja, und dann packe ich immer noch die Reste von unserem Mittagessen, natürlich nicht die Pizzaränder, aber so die Reste von Kartoffeln und Gemüse obendrauf. Ein hoher pflanzlicher Anteil, ja, der führt zur Minderung des Energiegehaltes. Das ist wichtig zu wissen. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann sollten wir halt einfach schauen, dass der Energiebedarf absolut gedeckt ist, ne? Sonst nehmen die nämlich zu viel ab, ne? Und wir können halt eben einfach
oder
auch,
zu
oder ja zu genau. Und wir können natürlich auch viel reißen, indem wir noch ein bisschen Fett dazugeben.
Genau. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bucht auf jeden Fall unseren Kanal. Ist ganz wichtig, denn dann kriegt ihr mal so eine Glocke. So, ding, Achtung, es kommt wieder was Neues. Weil wir werden BARF natürlich weiterhin fortsetzen für Junghunde, für Welpen und natürlich auch für die Katzen. Und das wird alles so in den nächsten Folgen natürlich dann auch hörbar sein.
Darauf freue ich mich auch und ich sage auch Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Das tue ich auch. Tschüss.
Napfgespräche, der Podcast. Napfgespräche.